Krisen mit Mut und Hoffnung. Vielleicht benutzen manche von uns ab und zu den Satz, ich krieg die Krise. Ich höre ihn manchmal bei meinen Schülerinnen, wenn ich schwierige Fragen stelle. Oder manche Mütter lassen diesen Satz los, wenn im Kinderzimmer alle Kleider auf dem Boden verteilt sind, die Spielsachen, die CDs und man kaum noch den Raum betreten kann. Oder vielleicht haben Sie auch schon überlegt, das Telefon klingelt, unten steht der Postbote und wartet und die Milch ist am Kochen und dann ruft noch ein Kind, Mama, komm und hilf mir. Da kriegt man manchmal die Krise. Um solche Situationen soll es heute nicht gehen. Denn solche Situationen, in denen wir uns nur ganz kurzfristig überlastet oder überfordert fühlen und die wir dann schnell wieder im Griff haben, das sind keine echten Krisen. Aber was ist eine echte Krise? Vielleicht erinnern Sie sich an die Zeit, in der es noch keine Antibiotika gab. Wenn dann ein Patient mit einer schweren bakteriellen Lungenentzündung ins Krankenhaus kam und das Fieber, das stieg und stieg und stieg, da sagten die Ärzte manchmal zu den Angehörigen, heute Nacht ist die Krisis. Heute Nacht ist die Krisis. Und da wussten die Patienten und die Angehörigen dann, heute Nacht entscheidet es sich, ob zum Beispiel der Mann an der Krankheit verstirbt oder ob er die Krankheit überwindet. Mit Krisis war also der Höhepunkt einer Krankheit gemeint. In der Krisensituation, da lag also immer beides. Die Möglichkeit, die Krankheit zu überwinden oder die Möglichkeit, an der Krankheit zu sterben. Krisensituationen sind also immer Situationen, in denen beides vorhanden ist. Eine Chance für einen guten Ausgang und die Gefahr, in dieser Situation zu scheitern. Das ist eine echte Krise. Und wenn wir uns das Wort einmal näher anschauen, es kommt aus dem Griechischen und bedeutet unterscheiden, bewerten und auswählen. Das griechische Wort krinein für Krise. Wenn ich also in einer echten Krisensituation stecke, dann bin ich herausgefordert, die Situation erstmal zu beurteilen, mir zu überlegen, was hat mich denn in diese Situation gebracht? Was muss ich vielleicht ändern? Kann ich selber etwas ändern? Was kann so bleiben wie bisher? Was muss neu werden? Und wo bekomme ich Hilfe her? Ich bin also in einer Krise immer vor Entscheidungen gestellt. Ich muss wählen, ob ich will oder nicht. Das zeichnet eine Krisensituation aus. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, dann treffe ich nicht so gerne Entscheidungen. Ich empfinde es immer als schwierig und es kostet mich Kraft und Nerven, weil ich die richtige Entscheidung treffen möchte. Aber das ist ja oft die große Frage, was ist in der jeweiligen Situation die richtige Entscheidung? Also ich denke, Sie haben es verstanden, eine Krise ist immer eine Situation, in der ich als ganzer Mensch betroffen bin und herausgefordert bin. Ich habe noch ein paar Zitate gesammelt, wenn wir Folie 2 sehen und vorne den Schieber wegnehmen, dann sehen wir es. Zum Beispiel das Zitat, Krise ist das Hereinbrechen von unerwarteten, unvorhergesehenen, nicht abwendbaren Ereignissen, die sozial sowie seelisch zu einem erheblichen, unangenehmen Gefühl führen. Oder auf der nächsten Folie, Da schreibt der Karl Jaspers, im Gang einer Entwicklung heißt Krisis der Augenblick, in dem das Ganze einem Umschwung unterliegt, aus dem der Mensch als ein Verwandelter hervorgeht. Und er sagt auch, die Krise hat ihre Zeit. Man kann sie nicht vorwegnehmen, man kann sie aber auch nicht überspringen. Wenn ich sie noch so gerne nicht bewältigen wollte, ich kann sie nicht überspringen. Und eine Schweizer Psychologin, Verena Kast, sagt, Krise ist ein Tiefpunkt, der zugleich ein Wendepunkt ist. Und er ist ein Abgrund, der zur Neuorientierung zwingt. Also wieder dieses, es geht nicht anders, ich muss mich entscheiden. Und sie sagt aber weiter, so können Krisen dem Menschen die Möglichkeit bieten, zu wachsen und zu reifen. Ich weiß nicht, in welcher Situation jetzt Sie gerade sind heute Morgen, ob es Ihnen gut geht oder ob Sie vielleicht gerade mittendrin stecken in einer so schwierigen Krisensituation. Wir alle würden uns ein Leben ohne solche Krisen wünschen. Doch leider kommen wir nicht drum rum, uns von diesem Wunsch zu verabschieden. Es gibt kein Leben ohne Krisen. Jeder Mensch wird, solange er lebt, immer wieder Krisensituationen zu durchleiden haben. Manchmal denken wir, nur mir geht es so schlecht. Aber wenn wir uns die verschiedenen möglichen Auslöser von Krisen anschauen, dann merken wir, werden Sie gleich sehen, keiner von uns kommt darum herum. Jeder von uns wird in seinem Leben immer wieder in Krisen geraten und sie durchstehen müssen. Der Psychologe Schipperges hat die Lebenskrisen in folgende Kategorien eingeteilt. Wir sehen es auf der nächsten Folie. Da gibt es den Bereich Geburt, alles was mit geboren werden und gebären zu tun hat. Auf der anderen Seite den Lebenskrisen, was mit dem Heranwachsen und mit dem Reiferwerden zu tun hat. Dann die ganzen Schicksalsschläge und Erkrankungen, Unfälle, die möglich sind. Und der Bereich alles was mit Sterben und Tod zu tun hat. Ich möchte jetzt nur punktuell welche herausgreifen. Vielleicht hat es auch jemand von Ihnen schon durchlitten. Sie sind schwanger und der Frauenarzt stellt fest, das Kind wird eine Behinderung haben. Man freut sich auf ein gesundes Kind, man hofft darauf und jetzt stellt der Frauenarzt fest, das Kind könnte eine Behinderung haben. Was mache ich? Ich muss mich entscheiden. Nehme ich das Kind an? Oder lasse ich einen Abbruch vornehmen? Ich denke, das sind ganz, ganz schwere Situationen. Keiner wünscht sich, in solche eine Situation zu kommen. Oder wenn man ein Kind verliert auf irgendeine Art und Weise. Die Stiefschwester meiner Schwiegertochter. Meine Schwiegertochter ist auch gerade schwanger. Und die Stiefschwester war im 9. Monat schwanger und das Kind ist im 9. Monat gestorben in der Gebärmutter. Ich denke, das ist eine so schwere Situation. Der Mann verkraftet es noch schlechter. Er ist noch nicht arbeitsfähig. Eine andere Situation. Jeder von uns musste die Pubertät durchlaufen. Keiner ist drumherum gekommen. Ja? Die Hormone verändern sich stark. Die körperlichen, die seelischen Veränderungen treten auf. Jeder muss sich entscheiden, was für ein Mensch möchte ich sein. Ja? Wie möchte ich als Frau oder Mann leben? Welche Beziehungen möchte ich pflegen? Oder da steht die Identitätskrise. Identitätsfindung zuerst, aber ich denke, im ganzen Leben kommen wir immer wieder in die Situation, dass wir unsere Identität neu finden müssen. Eine Zeit lang sind wir vielleicht Mutter oder im Arbeitsbereich, wenn wir Single sind, oder beides, Teilzeit oder ganztags. Auf jeden Fall hat jede von uns ihre Identität, und für sie stimmt's, wenn jetzt Beruf, Kinder, Haushalt, Ehefrau, Freunde, Hobbys, wenn das alles dazugehört. Wenn jetzt dann zum Beispiel bei der Berentung oder Pension der ganze Bereich der Berufstätigkeit wegfällt, ja, wer bin ich denn noch? Werde ich überhaupt noch gebraucht? Bin ich was wert in dieser Gesellschaft, wo alle danach schauen, was man leistet? Ja? Oder wenn jemand als Mutter zu Hause war, was früher ja noch öfter vorkam, und die Kinder dann aus dem Haus gegangen sind, das leere Nest-Syndrom nennt man doch. Die Kinder brauchen mich nicht mehr, mein Mann braucht mich auch nicht so sehr. Ja, wozu bin ich denn noch nütze? Oder ein Mensch, der wirklich 50 Jahre gearbeitet hat und jetzt im Ruhestand lebt und vielleicht in ein Heim kommt. Ja, wozu bin ich denn noch da, höre ich immer. Was ist denn mein Leben noch wert? Das sind Identitätskrisen. Und ich denke, wir müssen uns immer wieder neu auf die Suche machen, dass wir für uns selber eine Antwort finden. Ja, wer bin ich? Wer oder was gibt mir meinen Wert? Wo bekomme ich den her? Das sind ganz fundamentale Fragen. Oder stellen Sie sich vor, jemand, eine Bekannte von mir, hat es erlebt, ihr Mann ist selbstständig als Automechaniker, Rechtshänder, verliert durch einen Unfall seine rechte Hand, selbstständig 4 Kinder zu versorgen. Das ist eine schwere Krise. Was soll er machen? Muss er sein ganzes Leben umkrempeln? Muss er umschulen? Muss er alle seine Tätigkeiten mit dem Schrauben und was er da so gemacht hat, auf links neu lernen? Das ist ein ganz schwieriger Prozess. Ich könnte jetzt da noch viel erzählen, und Sie haben ja sicher einiges auch erlebt. Vielleicht haben Sie sich auch wiedergefunden in irgend so einer Krisensituation. Ja? Ich denke, wir könnten uns gegenseitig ganz arg viel erzählen, worunter wir gelitten haben, was besonders schwer war für jeden von uns. Aber wir könnten uns auch erzählen, was uns geholfen hat. Ich denke, wir sollten uns viel, viel mehr gegenseitig erzählen und zuhören. Denn wir sind ja alle in ähnlichen Lebenssituationen und könnten einander zur Hilfe oder zur Stütze werden. Bonhoeffer hat einmal gesagt, wir sollten unsere Mitmenschen nicht so sehr nach dem anschauen, was sie leisten und können oder was sie haben, sondern wir sollten vielmehr nach dem sehen, was sie erleiden. Ja, wie fühlt man sich eigentlich in einer Krise? Und wie komme ich aus dem Tiefpunkt wieder heraus? Die nächste Folie zeigt Ihnen eine Spirale. Das soll heißen, so schnell komme ich aus einer Krise nicht heraus. Wir hätten es gern, dass man einen Schalter umlegt und dann wäre alles wieder besser. Aber wie wir hier sehen, verläuft die Krisenbewältigung von ganz unten spiralförmig in einem Prozess nach oben. Es gibt noch viele andere Modelle, aber ich habe mich jetzt für dieses entschieden nach der Psychologin Erika Schuchart, denn sie hat Menschen untersucht, die in ganz, ganz verschiedenen Krisensituationen die Krise bewältigt haben, sei es, sie haben ein Kind verloren oder eine unheilbare Krankheit bekommen oder einen schweren Unfall durchlitten oder so. Sie hat statistisch das erfasst und hat herausgefunden, dass alle diese Menschen 8 Phasen durchlaufen oder durchlebt haben, um ihre Krise zu bewältigen. Die unterschiedlichen Phasen gehen natürlich mit ganz unterschiedlichen Gefühlen und Gedanken einher. Nächste Folie bitte. Hier habe ich es ausgefüllt, man kann es aber wahrscheinlich schlecht lesen hinten. Deshalb fange ich einfach mal unten an. Die erste Phase ist die sogenannte Schockphase. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, das uns jetzt nicht so betrifft. Ein Mann bekommt die Diagnose Prostatakrebs. Er ist total geschockt. Wieso ich? Ich habe doch immer ganz hygienisch gelebt. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und er kann es überhaupt nicht glauben, dass er jetzt eine Krebserkrankung haben soll. Er geht vielleicht dann zu einem zweiten Arzt. Ist ganz legitim, dass man sich eine zweite Meinung einholt. Der Befund wird bestätigt. Und vom Verstand her kommt er jetzt in die zweite Phase der Gewissheit und er sagt sich, ja, das steht auf dem Papier, bei dem und bei dem, aber ich kann es immer noch nicht glauben. Also gefühlsmäßig hinkt er dem Verstand hinterher. Und wenn er es dann wirklich registriert, ja, wenn er auch gefühlsmäßig, also mit seinem Herzen begreift, ja, ich habe jetzt Prostatakrebs, dann kann es sein, dass er alle möglichen Gefühlsausbrüche erlebt. Ein völliges Durcheinander in seinen Gefühlen. Dass jemand, der vielleicht ganz freundlich mit ihm reden möchte, plötzlich irgendwelche knallharten Sachen an den Kopf geknallt bekommt, dass Aggressionen zu spüren sind, weil er denkt sich, ja, warum kriege ich das? Mein Nachbar, der hat ein viel liederliches Leben geführt oder so. Warum bleibt der gesund und ich muss jetzt krank sein? Manche denken vielleicht auch, ja, und ich habe mich immer so bemüht, ich bin jeden Sonntag in die Kirche gegangen und warum lässt Gott es zu, dass ich so krank werde? Und es entstehen Aggressionen auch gegen Gott oder gegen andere Menschen. Das ist eine ganz normale Phase, die zu einem Bewältigungsprozess in einer Krise gehört. Dann kann es sein, das ist meistens nur eine kurze Phase, dass man überlegt, könnte ich vielleicht mit Gott verhandeln? Könnte ich ihm sagen, ja, wenn du mich leben lässt, bis meine Kinder alle versorgt sind, ja, dann, weiß ich, dann spende ich für die Kirche so und so viel. Oder dann baue ich irgendein Kruzifix irgendwo auf oder sowas. Ja? Wenn der Patient dann aber bemerkt, alles hat keinen Wert. Die Diagnose steht, die ändert sich nicht. Der OP-Termin steht fest. Ich muss jetzt diese Operation durchführen lassen. Dann kann sein, dass er in die nächste Phase rutscht, in die fünfte Phase und eine ganz schwere depressive Verstimmung bekommt. In dieser Phase, depressiv verstimmt, denke ich, war jeder von uns schon. Da gibt es tiefere und leichtere Formen davon. Überfällt ihn eine ganz tiefe Traurigkeit. Und er sagt sich, wozu soll ich mich denn noch bemühen? Es hat doch alles sowieso keinen Wert. Ach, lass mal die OP vielleicht ganz bleiben. Dann kann sogar sein, er rutscht wieder in die Aggression und kriegt eine Wut drauf. Ja, warum muss ich das Schlimme jetzt durchmachen? Also so eine Spirale verläuft nicht linear von unten nach oben. Sondern es kann sein, man rutscht von einer Phase hoch, dann wieder runter, dann wieder ein Stückchen hoch, dann wieder runter, dann wieder zwei Phasen hoch. In der depressiven Phase kann es sogar sein, dass man sich völlig vernachlässigt, sich zurückzieht, kaum noch mit jemandem redet, gar keinen Sinn mehr in seinem Leben empfindet. Aber es gehört zu der Krisensituation. Und wie komme ich jetzt aus dieser Krisensituation wieder heraus? Wir sehen, wir müssen die ganzen Phasen durchlaufen, um da durchzukommen. Oben sind noch zwei Phasen. An den Mann, den ich denke, mit seiner Prostatakrebserkrankung, er hat bis zur Depression die Phasen alle durchlitten. Und dann hat er sich entschieden zu sagen, Ich kann nichts dran ändern. Mein Leben liegt in Gottes Hand. Ich nehme jetzt die Situation so an, wie sie ist. Und als er das innerlich zu sich gesagt hat, da wurde es ruhig in ihm. Da kam Frieden in sein Herz. Und er hat die OP überstanden. Und er hat ungefähr ein Dreivierteljahr gebraucht, um die Inkontinenz dann auch wieder in den Griff zu bekommen. In seiner Ehe hat sich manches geändert. Für die Frau war es auch eine Krisensituation. Aber sie haben es beide angenommen und geschafft. Und heute ist er in der 8. Phase. Die muss man nicht erreichen, aber manche durchlaufen sie. Und er leitet eine Selbsthilfegruppe für Männer nach Prostatakrebs. Ja, Sie sehen, es ist möglich. Ja, aber es dauert. Es geht nicht so. Und es hat für diesen Mann sehr viel psychische Arbeit bedeutet, um dann wirklich gereift aus einer Krisensituation herauszukommen. Das Problem ist nur, wenn wir da drin stecken, dann fühlen wir uns meistens völlig überfordert. Wir haben Angst, es nicht zu schaffen. Und unser ganzer Mensch ist in einem Alarmzustand. Wir haben vielleicht sogar körperliche Symptome. Wir werden wütend auf alle Umstände oder Menschen, die unserer Meinung nach daran mitgewirkt haben, dass wir jetzt in dieser Krisensituation stecken. Und wie gesagt, wir werden vielleicht sogar wütend auf Gott. Ja, vielleicht fühlen wir uns wie die Person auf dem nächsten Bild. Ich habe vor 2 Wochen eine Künstlerin kennengelernt, die lauter Holzskulpturen herstellt. Sie ist aus Bayern, heißt Cornelia Kritziva. Ja, und ich denke, vielleicht nochmal das Nächste. Sie hat zu dieser Skulptur geschrieben, zwischen Mauern. So fühlt man sich vielleicht manchmal, ohne Ausweg und Ausblick. Aber sie schreibt dann gleich dazu, oder Flügeln. Du, da bin ich. Und die große Frage an Gott, bist du da in dieser Enge, in dieser Aussichtslosigkeit? Ohne Hilfe kann es sein, dass wir stecken bleiben in der Phase der Aggression oder in einer reaktiven Depression. Ich finde diese Skulptur aus Holz, die drückt einiges von der Einengung und Aussichtslosigkeit und Hilflosigkeit unserer möglichen Gefühle in einer Krise aus. Und damit wir jetzt einen Blickwechsel vollziehen, singen wir ein Lied, damit wir auf jemand ganz anderen blicken. Und das Lied heißt, ich trau auf dich, o Herr. vielen Dank. Wir haben jetzt einiges an Theorie gehört. Ich möchte Ihnen jetzt ganz persönlich erzählen, wie es mir ergangen ist. In einer meiner Krisen. Schon als Jugendliche hatte ich mein Leben in Gottes Hand gegeben und vertraute darauf, dass er mich führt. So schenkte es Gott, dass ich schon mit 17 meinen jetzigen Mann kennen und lieben lernte. Und er schenkte uns nach unserer Hochzeit 1978 drei wundervolle Jungs, für die wir sehr dankbar sind. In Wasseralfingen übernahmen dann mein Mann und ich den Kindergottesdienst und trafen uns freitagabends immer mit circa 10 Jugendlichen, um biblische Texte zu lesen, den Kindergottesdienst vorzubereiten und auch um füreinander zu beten. Das war sehr schön. Weniger schön war für mich einerseits als fertige Ärztin zu Hause zu sein, mich um Kinder und Haushalt zu kümmern, was mir andererseits aber auch sehr wichtig war. Aber in Bezug auf das, was ich gelernt hatte und auch gerne anwenden wollte, erlebte ich mich als nicht sehr herausgefordert. Schon als Jugendliche hatte ich immer im Krankenhaus Sonntagsdienst gemacht, um ja nur kranke Menschen irgendwie helfen zu können. Und es war mein sehnlichster Wunsch, als Ärztin vielen Menschen Gutes tun zu können. Deshalb war es für mich als Ehefrau, Mutter und Hausfrau gar nicht so einfach. Ich fühlte mich minderwertig, hatte Schuldgefühle, weil ich meine mir von Gott gegebenen Gaben meiner Meinung nach nicht einsetzte. Manchmal dachte ich, so kann ich nicht so leben, wie ich von Gott her leben sollte. Und andererseits wusste ich, es war richtig, von Gott her Ehefrau zu sein, Kinder zu haben, die Familie zu versorgen, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Ich befand mich in einem für mich nicht lösbaren inneren Konflikt. Ich konnte mein Denken und mein Fühlen und mein reales Leben nicht so richtig zusammenbringen. Da bemerkte ich noch zusätzlich immer öfter, dass ich, wenn ich bestimmte Lebensmittel gegessen hatte, plötzlich schwere Kreislaufprobleme bekam. Mein Blutdruck sackte ab, mein Puls ging an die Decke, mein Gesicht wurde knallrot und mein Puls fing so an zu rasen, dass mir ganz schwindlig wurde. Man stellte fest, ich reagierte zunehmend allergisch auf immer mehr Nahrungsmittel. Nach circa 5 Monaten hatte ich im Jahr 1989, ohne dass ich es wollte, 11 Kilo abgenommen, weil ich nicht mehr wusste, was ich noch essen sollte, um ohne allergische Reaktion den Tag zu überstehen. Ich lebte damals noch von ein paar Rosinen, etwas Haferflocken und Birnen. Und auch damit war ich dann nicht mehr ganz frei von Kreislaufproblemen. Stellen Sie sich vor, Ihnen würde sowas passieren. Sie können alles essen und genießen das Essen auch, essen auch gerne. Und auf einmal fällt ein Lebensmittel nach dem anderen weg. Wovon sollen Sie sich noch ernähren? Was erhält Sie noch am Leben? Ich wusste nicht mehr, was mich am Leben erhalten könnte. Dazu kam noch, dass ich auch anfing, auf Gerüche und Düfte mit Kreislaufreaktionen zu reagieren. Und sogar wenn ich Lebensmittel in der Hand hatte, nach einigen Minuten traten diese Probleme auf. War ich einkaufen und es roch stark nach Waschmittel oder Fisch, war ich kurz davor zu kollabieren. Oder stand neben mir jemand mit einem Pullover, der mit Weichspülmittel, das duftete, gewaschen worden war, war ich nahe am Umfallen. Ich musste ganz schnell das Weite suchen. Ich war kaum noch alltagstauglich. Das alles stürzte mich in eine ganz tiefe Krise. Warum reagierte mein Körper so? Warum musste ich das alles mitmachen? Warum lässt Gott das überhaupt zu? Ich hatte doch immer versucht, seinen Willen herauszufinden und auch zu tun. Ich dachte, ich bete doch jeden Tag, ich lese in der Bibel, ich halte Kinderkirche, versuche eine gute Ehefrau und Mutter zu sein. Warum lässt du Gott das zu? So fragte ich verzweifelt aber auch anklagend. Inzwischen war auch bei unserem jüngsten Kind eine starke Allergie gegen bestimmte Nahrungsmittel aufgetreten, die sich mit starken Durchfällen, Übelkeit und Quaddeln zeigte. Schließlich hat uns unser Hausarzt dann in eine Kurmaßnahme an die Nordsee überwiesen. Dort mussten wir in einem speziellen Häuschen untergebracht werden, weil ich die Ausdünstungen des PVC-Bodens und des Teppichsbodens und anderer Einrichtungsgegenstände im großen Patientengebäude nicht ertragen konnte. Unser Benjamin bekam eine Spezialdiät und für mich gab es ab diesem Zeitpunkt nur noch ein paar antiallergische Tabletten und dieses Pulver. Da war alles drin, was ein Mensch zum Leben brauchte. Nicht als ganze Nahrungsmittel, sondern in Bausteinen aufgespalten. Dreimal am Tag ein paar Esslöffel, angerührt in kaltem Wasser. Zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen. Das war dann mein Essen. Das konnte ich genießen. Es schmeckte wie Haferflocken mit kaltem Wasser angerührt und etwas schlechter. Ja. Das sollte für über ein Jahr, also für zwischen 400 und 500 Tage, dann schließlich meine Nahrung bleiben. Tag aus, Tag ein, Pulver mit Wasser oder Wasser mit Pulver. Trinken konnte ich auch nicht alles, nur noch Leitungswasser und Hirschquelle. Alle anderen Mineralwässer haben meine Schleimhäute so gereizt, dass ich die nicht trinken konnte. Seitdem liebe ich Leitungswasser. So wurden wir beide dann also nach Hause entlassen. Ich mit meinem Spezialpulver, Benjamin mit seiner Spezialdiät, die ich extra kochen musste und es auch erst gelernt habe. Und dann hatte ich ja noch drei Familienmitglieder normal zu versorgen. Waschen konnte ich unsere Wäsche auch von 5 Personen, nur noch hauptsächlich von Hand oder mit Seifenflocken und mit einer Bürste. Mich selber konnte ich nur noch pflegen von Kopf bis Fuß samt den Haaren mit der Schmierseife einer bestimmten Firma. Mit dieser Schmierseife wurde auch dann das ganze Haus geputzt. Vielleicht können Sie sich vorstellen, wie eingeschränkt mein Leben damals war. Aber nicht genug. Für den Rest der Familie zu kochen sah so aus. Ich konnte die nötigen Lebensmittel nur mit Handschuhen anfassen, musste alle Fenster öffnen, auch im Winter beim Kochen, immer wieder die Luft anhalten, wenn ich lange rühren musste, oder dann rausrennen, um frische Luft zu schnappen, um nicht umzukippen. Gemeinsames Essen war auch nicht möglich. Oder nur, auch wenn wir im Winter dann draußen auf der Pergola, in der Pergola saßen oder auf dem Balkon. Ansonsten saß ich im Flur auf der Treppe, bis alle Gerüche dann wieder draußen waren aus der Wohnung. Mein Pulver hatte ich ja schnell getrunken. Vielleicht konnte ich Ihnen ein bisschen davon vermitteln, wie mein Leben damals aussah. Keiner konnte mir sagen, wie lange ich das auszuhalten hätte. Und ob es jemals wieder besser werden würde. Trotz antiallergischen Tabletten hatte ich immer wieder diese Kreislaufreaktionen. Manchmal kamen mir Gedanken, ob solch ein Leben überhaupt noch lebenswert und sinnvoll wäre. Wie lange ich das wohl durchhalten konnte. Viele von Ihnen kennen mich ja schon seit Jahren und erleben, dass ich hier trotz aller Gerüche wieder sehr gut aushalten kann, dass mir vieles vom tollen Buffet auch schmeckt und ich denke, ich wirke auch nicht gerade abgemagert. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, woher hat sie den Mut und die Hoffnung in der Krise genommen, nicht aufzugeben? Wie hat sie es geschafft, da wieder rauszukommen? Wer oder was hat ihr geholfen? Ich könnte mit Ihnen jetzt vieles Psychologische anschauen. Und kurz möchte ich auch, und die nächste Folie bitte, möchte ich ein paar Dinge auflisten, die uns allgemein in einer Krisensituation helfen. So. Wie kann ich in einer Krise oder was kann mir in einer Krisensituation helfen? Ich denke, vieles kennen Sie und ich möchte jetzt auch nicht speziell darauf eingehen. Ganz logisch, man sucht sich eine vertraute Person, eine Freundin oder einen Seelsorger, eine Seelsorgerin, einen Arzt, eine Ärztin, einen Therapeuten. Ja, einfach einen Gesprächspartner, zu dem man Vertrauen hat. Dann ist auch ganz wichtig und hilfreich, sich bewusst zu machen, welche Krisen habe ich denn schon durchgestanden? Und was hat mir denn dabei geholfen? Vielleicht kann ich wieder darauf zurückgreifen, auf diese Maßnahmen. Dann überhaupt bereit sein, Hilfe anzunehmen. Es gibt viele Menschen, die meinen, nein, ich muss das alleine schaffen, sonst verliere ich mein Gesicht vor den anderen oder so. Ja? Also das bereit sein, Hilfe anzunehmen, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Nächste Folie bitte. Dann, wenn ich körperliche Symptome oder Beschwerden habe, auch Medikamente in Anspruch nehmen. Manchmal ist man in so einem Ausnahmezustand, dass man richtig blockiert ist und vielleicht sogar Fehler machen würde oder einen Alltag nicht mehr bewältigen kann. Dann soll man ruhig Medikamente in Anspruch nehmen. Das lindert diesen Ausnahmezustand und hilft uns, wieder Kontrolle über unser Leben, über unseren Alltag zu gewinnen. Denn irgendwann im Leben muss jeder lernen, wodurch kann ich mich entspannen. Man kann nicht dauernd unter Dauerstress stehen. Ja? Ich möchte jetzt nicht auf die einzelnen Entspannungsmethoden eingehen. Die einfachste ist natürlich, ein warmes Bad zu nehmen, Musik zu hören, ein Bild zu meditieren, weiß ich, einen Sonnenuntergang oder im Gebirge irgendwo auf einer Wiese sitzen. Also einfach diese Dinge kennen Sie alles. Auch sich eine Kurmaßnahme verschreiben lassen oder sich zurückziehen in ein Kloster oder einfach in die Stille. Dann das Tagebuch schreiben, haben vielleicht manche von Ihnen auch schon ausprobiert. Dann gibt es aber auch Extremsituationen, wo ich, wenn ich eine ganz schockierende Nachricht erlebe oder eine Panikattacke oder was habe, dann reicht die normale Entspannungssituation nicht oder Methode nicht. Dann kann es sein, ich brauche irgendwas, was meine fünf Sinne ganz kräftig reizt. Also zum Beispiel einen Eiswürfel lutschen. Ja? Oder es gibt solche Igelbälle, wenn man sich mit denen dann über den Körper rollt. Ja. Oder sich massieren lassen, dass ein anderer fest zupackt, das erdet einen dann wieder. Ja, da gibt es noch viele andere Methoden. Dann denke ich, der Gedankenstopp ist was ganz, ganz Wichtiges. Dass man das lernt im Leben, sich selber zu sagen, nein, an dem Punkt höre ich auf, immer wieder das gleiche Problem zu wälzen. Ja? Oder überlegen, was muss ich denn annehmen in der Situation, wo ist ein Teil, den ich auch verändern kann, und dann nicht beim Überlegen stehen bleiben, sondern das auch wirklich anpacken. Und dann die letzten drei Dinge da unten, da könnten wir einen eigenen Vortrag drüber machen, über die Einstellungsänderung und über die Selbstdistanzierung und die Trotzmacht des Geistes. Denke ich, das sind ganz, ganz wichtige Hilfsmittel in Krisensituationen. Bloß ein Beispiel, wenn ich dauernd, oder jeder von uns weiß, in unserem Kopf laufen dauernd Gespräche ab. Ich rede mit mir selber. Ja, ich sage mir zum Beispiel, da hast du dich jetzt wieder blöd angestellt, oder es gibt schlimmere Dinge. Ja. Ich kann Einfluss nehmen auf meine Gedanken. Ich kann mich mir gegenüberstellen. Und ich kann mir sagen, sag mal, wie redest du eigentlich mit dir selber? Ja? Du machst dich ja total fertig. Würdest du so mit deiner Freundin auch umgehen? Warum machst du es mit dir selbst? Ja? Also da gibt es so einige Techniken, die man anwenden kann. Das sind alles gute und praktikable Methoden, um in einer Krise Hilfe zu bekommen. Und in vielen Situationen reicht das auch aus. Mir hat all das aber nur zum Teil geholfen. Es gibt tatsächlich Krisensituationen, da kommen alle menschlichen und medikamentösen Hilfen an ihre Grenzen. Obwohl mein Mann und viele Menschen mir damals wirklich helfen wollten und besonders mein Mann auch alles, was in seiner Macht stand, getan hat, um mir zu helfen. Er hat an meiner Seite die Krise mit durchgestanden und ich bin ihm bis heute dafür sehr dankbar. Aber trotz aller Liebe, er konnte mir nicht helfen und mir konnte auch kein Arzt helfen, aus der Krise wirklich herauszukommen. Wo sollte ich jetzt die Hoffnung und den Mut hernehmen, um weiterzuleben? Wo konnte ich denn Antworten auf meine vielen Fragen finden? Was ich lebensnotwendig brauchte, war Hoffnung. Aber woher kommt Hoffnung eigentlich? Was ist Hoffnung? Der Theologe Emil Brunner hat es so ausgedrückt: Was der Sauerstoff für unsere Lungen ist, das bedeutet die Hoffnung für die menschliche Existenz. Hoffnung ist lebensnotwendig. Ein Philosoph, der hat sogar ein fünfbändiges Werk über das Prinzip Hoffnung geschrieben. Er sagt, dass es lebenswichtig sei, das Hoffen zu lernen. Haben Sie schon das Hoffen gelernt in Ihrem Leben? Und zwar, wir müssen das Hoffen lernen, um der Angst zu begegnen, die jeder Mensch hat, und um der Verzweiflung und dem Scheitern keinen Raum zu lassen. Mir ging es damals wie zwei kleinen Tauben in einer Geschichte. Stellen Sie sich einen Feigenbaum vor. Auf diesem Feigenbaum wohnten zwei kleine Tauben. Eines Tages sagte die eine: Schau nur, unser Stündlein ist gekommen. Siehst du dort unten, da steht der Schütze mit Pfeil und Bogen. Er zielt schon nach uns. Und über uns, da oben, da kreist ein blutrünstiger Falke. Der will sich auf uns stürzen. Wir sind verloren. Eine ausweglose Situation. Unten eine Gefahr, oben die Gefahr. Wo sollen die Tauben hin? Wo kommt Hilfe her? Da erwiderte ihre Gefährtin: Warum grämst du dich so? Wenn Gott uns gnädig ist, werden berghohe Schwierigkeiten klein wie Strohhelmchen. Sein guter Wille geschehe. In diesem Augenblick biss eine Schlange den Schützen in die Ferse, verwirrt drückte der ab und der Pfeil durchbohrte den Falken. Die Täubchen aber flogen fröhlich davon. Von dieser Geschichte fühlte ich mich sehr angesprochen. Die Tauben sahen keinen Ausweg mehr. Oft sehen wir selber auch keinen Ausweg mehr. Aber es gibt einen, der den Überblick hat. Und der kann uns einen ganz neuen Weg öffnen, den wir noch gar nicht im Blick haben. Es machte für mich keinen Sinn, auf neue Medikamente oder andere psychologische Techniken oder irgendeinen Menschen zu hoffen. Ich wusste, ich brauchte nicht irgendeine Hoffnung, sondern wenn ich hoffen sollte, dann brauchte ich einen sicheren Grund für meine Hoffnung. In meiner Verzweiflung und meiner Aussichtslosigkeit wendete ich mich schließlich an den, der die Quelle aller Hoffnung ist, an Gott selber. Ich hatte erfahren, dass mir kein Mensch helfen konnte. Und ich sagte nach vielen Zweifeln zu Gott: Du bist mein Gott. Ich verstehe dich zwar nicht, aber ich vertraue dir. Ich gebe mich ganz, mein Leben und mein Sterben in deine Hand. Wenn du mir helfen willst, wenn du mich gesund machen willst, kannst du das. Und wenn ich sterben muss, dann sterbe ich eben. Dein Wille geschehe. Nächste Folie bitte. Vielleicht können Sie es erkennen. Am Anfang habe ich gar nichts erkannt auf der Skulptur. Wer sieht was?
Die Katze drin, der Kopf ist oben und der Schwanz ist.
Es sich was ganz anderes. Ich gehe es mal geschwind hin und zeige. Nee. Meistens, hier ist eine, auf dieser Skulptur erkennt man eine gebeugte Frau. Und sie wird von einer anderen Person ganz sanft berührt. Den kleinen Kopf, vielleicht sieht man den. Und er hat Kontakt zu dieser gebeugten Frau. Ja. Meistens sehen wir einander ja nicht an, wie sehr wir leiden. Auch wenn wir äußerlich aufrecht durchs Leben gehen, kann sein, dass wir innerlich so gebeugt und gekrümmt sind, wie diese Frau hier. Ich möchte Ihnen erzählen, wie mir geholfen wurde. Viele Menschen, besonders mein Mann, beteten für mich. Ich selbst hatte damals den Eindruck, dass ich keine Verbindung mehr zu Gott im Gebet hatte. In mir und um mich war es Nacht, kalt und dunkel. Innerlich war ich so gekrümmt wie diese Frau. Ich fühlte mich wie von Gott abgeschnitten. Und das war für mich noch schlimmer, als nichts Normales essen zu können. Ich kam dann schließlich in Kontakt mit einer Missionsgesellschaft und in vielen seelsorgerlichen Gesprächen zeigte uns Gott durch den Heiligen Geist, dass vieles nicht in meinem Handeln, aber in meinem Denken vorhanden war, was meine Beziehung zu Gott schwer belastete. Das Erkennen und das Bekennen und das um Vergebung bitten. Früher hat man gesagt, in der Beichte, spielt ja im evangelischen Bereich kaum noch eine Rolle, erlebte ich etwas ganz Befreiendes und Reinigendes. Und ganz neu lernte ich über Gott denken. Viele tiefsitzende, falsche Einstellungen musste ich loslassen. Einstellungsänderung. Das war Arbeit. Ich musste Gedankenstopp lernen. Ich musste mich selber disziplinieren. Das war Arbeit. Das konnte mir niemand abnehmen. Niemand kann an meinen Gedanken schrauben. Das muss ich selber tun. Und ich habe mich neuen Gedankengängen öffnen müssen. Ich habe mich Gott immer wieder neu mit meinem ganzen Leben in seine Hand gegeben und ihn darum gebeten, an mir doch heilend zu handeln. Wie bei dieser Skulptur, so begegnete mir Jesus. Er berührte meine gebeugte, verunsicherte und verzweifelte Seele und richtete mich wieder auf. Jetzt stehe ich äußerlich und innerlich gerade vor Ihnen. Er begegnete mir liebevoll. Es gilt Gott, nicht mir. Er hat mir geholfen. Ja, also er begegnete mir wirklich liebevoll, aber auch bestimmt und stellte mich immer wieder vor Entscheidungen. Gott gab mir die Freiheit, in seiner Therapie zu bleiben oder auch auszusteigen und mich wieder an Menschen zu wenden oder an Techniken. Wer gern erfahren möchte, wie er das gemacht hat, der kann mich hinterher gern fragen. Ich verbrachte viel Zeit mit Bibellesen und Beten und ich durfte eine Zeit der intensiven Begegnung mit Gott erleben. Und auf einen Impuls hin von Gott begann ich im Vertrauen auf ihn, gleichzeitig voller Angst, ein Lebensmittel nach dem anderen wieder zu probieren. Ich hatte anfangs trotzdem Kreislaufprobleme. Und wenn ich im Unterricht stand, hatte ich oft 120, 130 Puls und stand trotzdem da, weil mir Gott das geschenkt hat, du sollst leben. Und ich wusste, er hat mir das versprochen. Also ob ich jetzt so einen Puls habe mit 60 oder 120, ich lebe. Er ist der Herr meines Lebens. Ich hatte schreckliche Ängste und ich habe es trotzdem versucht. Und so konnte ich dann nach und nach ein Lebensmittel mehr nach dem anderen essen und immer weniger Pulver. Und das hat dann insgesamt sehr lange gedauert. Heute kann ich bis auf Fisch und Meeresfrüchte alles wieder genießen. Für mich ist das ein Wunder. Aber ich möchte gleich dazu sagen, als Medizinerin, vielleicht ist jemand hier, der auch irgendeine Allergie hat. Ich möchte Sie davor warnen, jetzt einfach so irgendeine Diät oder ein Medikament wegzulassen. Das wäre verantwortungslos. Ich habe Ihnen meine Geschichte mit Gott erzählt. Und er hat mir in meiner damaligen Situation geholfen. Und aus solchen Erlebnissen darf man nie ein Rezept machen. Man kann das nicht übertragen von einem auf den anderen. Jeder bleibt einmalig und auch diese Geschichte ist einmalig. Gott handelt immer mit dem Einzelnen. Aber ich bin überzeugt, und dazu möchte ich Sie ermutigen, dass Gott auch mit jedem von Ihnen eine ganz persönliche Geschichte schreiben möchte. Wie die dann aussieht, das ist ganz individuell. Aber versuchen Sie nicht, irgendwas nachzumachen, was ein anderer mit Gott erlebt hat. Jeder braucht seine eigene Beziehung zu Gott und seine eigene Erfahrung mit Gott. Suchen Sie nach einer Beziehung zu Gott und geben Sie sich in seine Hände, denn er ist wirklich der allerbeste Therapeut. Und an Jesus Christus, da sehen wir ja, wie gerne Gott hilft und heilt. Er kann uns selber heilend berühren. Oder er kann uns zu guten Therapeuten und Ärzten führen. Oder er kann schenken, dass wir hilfreiche Medikamente bekommen oder uns andere Hilfen zukommen lassen. Das kommt genauso von Gott dann, ob direkt oder indirekt. Alles Gute kommt aus seinen Händen. Denn Gott möchte, dass wir leben. Jetzt und in Ewigkeit. Und um Ihre Beziehung zu diesem wunderbaren Gott zu intensivieren, kann ich Ihnen auf jeden Fall Folgendes sagen. So als Ersten-Hilfe-Koffer, vielleicht nächste Folie. Sie kennen den Ersten-Hilfe-Koffer. Da gehören jetzt andere Dinge rein als beim Roten Kreuz. Und jetzt die nächste Folie, bitte. Ich möchte Sie ermutigen, so einfache Dinge zu tun, wie ein Lied auswendig zu lernen, das Ihnen Kraft gibt, das Sie tröstet. Mir hat ein Kinderlied ganz viel geholfen. Da schäme ich mich gar nicht dafür. Ja? Oder Bibelverse auswendig zu lernen. Oder sich ein Buch, ein Heft anlegen, wo man hilfreiche Sprüche auch von anderen Menschen oder aus der Bibel reinschreibt. Dann mir selber die Versprechen, die Gott uns Menschen in der Bibel gibt, mir selber die zusprechen. Dann die Situation mit Gottes Hilfe annehmen. Ja, mir auf jeden Fall immer wieder bewusst machen, ich bin nicht alleine in dieser Situation. Gott ist da. Und für mich ist es auch heute immer noch wichtig, mir zu sagen, wer ist denn größer? Meine Krise? Oder Gott? Wer ist größer? Meine Krise oder Gott? Ich muss nur mal an den Kosmos denken. Ja? Wenn man in den Makrokosmos geht oder in den Mikrokosmos, wie wunderbar da alles geschaffen ist und funktioniert, sodass wir heute das noch gar nicht alles erforscht haben. Wer ist größer? Meine Krise oder Gott? Um Glauben bitten, um den Heiligen Geist bitten. Überlegen, wofür kann ich heute danken? Nächste Folie, bitte. Da habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen. Ne, vorige nochmal, ja, okay. Und ich denke, wenn ich mich ganz hilflos fühle, dass ich mich dann wirklich in die Hand meines großen Vaters, meines guten Vaters gebe und ihm meine Hilflosigkeit bekenne. Ich muss mich dafür nicht schämen. Und dann denke ich, ist es auch ganz arg wichtig, wir haben ja oft so unsere Vorstellungen davon, wie wir uns unser Leben wünschen. Wir haben Vorstellungen davon, wie Gott unsere Gebete erhören soll. Und wenn er das nicht tut, denken wir, er hat nicht erhört. Deshalb, also für mich war es damals sehr wichtig zu erkennen, es ist wichtig, Gott meine Wünsche zu sagen. Das darf ich. Aber Gott ist viel, viel größer und er weiß im Endeffekt, was wirklich gut ist für mich. Manchmal können auch schwierige Situationen für mich gut sein, vielleicht um daran zu reifen oder zu wachsen und dann zu lernen, nach seinem Willen zu fragen und bereit zu sein, innerlich auch wirklich Gottes Willen anzunehmen und auch zu tun. Es gibt schwere Situationen. Wenn man eine chronische Erkrankung hat, wünscht man sich natürlich, dass man gesund ist. Ja? Es kann ja auch sein, dass mir Gott helfen möchte, mit dieser Krankheit zu leben und trotzdem fruchtbar zu sein. Ja? Also auch bereit sein, Gottes Willen wirklich auch zu tun, auch wenn er meinem Willen gar nicht entspricht. Und auf der letzten Folie sehen wir noch ein letztes Werk von der Künstlerin. Das lasse ich jetzt gerade mal so stehen. Dazu lese ich Ihnen noch was vor, was den Martin Luther betrifft. Nächstes Jahr ist ja das Lutherjahr. Und auch so große Glaubensmänner wie der Martin Luther kamen in eine Krise. Eines Tages wird es in seinem Studierzimmer ganz still. Tiefe Schwermut und bange Verzweiflung bringen Luther zum Verstummen. Er spricht nicht mehr, er arbeitet nicht mehr, er betet nicht mehr. Stumpf und dumpf brütet er unter dem dunklen Schatten der Traurigkeit dahin. Seine Frau, die Käthe, macht sich ernsthaft Sorgen. Wie kann ich meinem Mann bloß helfen? Kurz entschlossen zieht sie ganz schwarze Kleider an und klopft an seine Arbeitstür. Erschrocken sieht Luther auf und sieht seine Frau da in Trauerkleidern eintreten. Wer ist denn gestorben? Fragt er ängstlich. Seine Frau antwortet: Gott ist gestorben. Gott ist gestorben. Wenn du nicht mehr arbeitest und betest, sprichst und singst, dann ist Gott tot und hat keine Macht. Wie ein Blitz trifft es Luther. Weit hat ihn die Anfechtung und Mutlosigkeit von Gott fortgetrieben. Gott lebt. Zum Verzweifeln ist kein Grund. Jesus ist Sieger. Und diese Skulptur hier hat Flügel. Man kann es, glaube ich, von hinten nicht lesen, deshalb lese ich es vor. Die Künstlerin hat drunter geschrieben: Die Kraft, die Felsen zerbricht, die Ketten zerreißt und das Leben befreit. Die Kraft, die das Böse bezwingt, das Dunkel vertreibt und den Tod zertritt. Die Kraft, die in mir wirkt, die mich bewegt und mein Leben verwandelt. Jesus, du bist auferstanden. Ihm gebührt die Ehre und mein Dank. Und Ihnen danke ich fürs so lange Zuhören.